Kapitel 9 Entkommen.
Die vier schlitterten einen langen Hang hinunter, der tief ins Innere einer gewaltigen Höhle führte. Zum Glück für das junge, gemischte Rudel war er aus Kalkstein, den Einsig an das Regenwasser glatt geschliffen hatte, und fiel in einer immer flacher werdenden Rundung ab. Dennoch rutschten sie eine gefühlte Ewigkeit, bis sie benommen am Boden angekommen waren. Überall an ihren Körpern hatten die drei Wölfe Verbrennungen von der Reibung, Prellungen und blutige Schürfwunden, die sie sich nun gegenseitig vorsichtig mit ihren Zungen säuberten. Fio hatte keine Verletzungen an der Haut. Dafür war sie einfach zu fest. Doch taten ihm die Rippen sehr weh. Wenn er seine Seiten berührte, zuckte er sofort zusammen.
Er kauerte sich an den Fuß des Hangs, dem sie ihre Wunden verdankten und wahrscheinlich auch ihr Leben, denn hätte er so steil geendet, wie er begonnen hatte, würden sie den tiefen Sturz allesamt nicht überlebt haben.
Fio begann, leise zu schluchzen. Er schluchzte nicht aufgrund der Schmerzen, denn Drachenwunden heilen sehr schnell. Fio schluchzte, weil das Abenteuer, in dem er sich befand, eine sehr harte Prüfung für einen Siebenjährigen war. So hatte er sich den Tag nach seinem Geburtstag einfach nicht vorgestellt. Er hätte heute mit seinen Geschwistern in aller Ruhe aufstehen können, sie wären alle zusammen hinaus in den Schnee gegangen, Tanina hätte einen wundervollen Schneedrachen für ihn gebaut und er hätte sich mit Derko gegen seinen Vater in einer Schneeballschlacht verbündet. Danach hätten seine Eltern weiter mit ihm fliegen geübt. Fio hatte in den letzten Wochen sehr gute Fortschritte gemacht. Vom Höhleneingang aus gelang es ihm bereits, minutenlang sanft herabzugleiten, und manchmal hatte er es sogar schon geschafft, mit einigen Flügelschlägen an Höhe zu gewinnen. Sein Vater flog ihm die Übungen vor, und er versuchte, sie nachzuahmen. Das bereitete Fio sehr viel Spaß. Eines Tages würde er in der Lage sein, zwei Menschen auf seinem Hals zu transportieren, wie sein Vater es oft tat, wenn Wilko und Mirka eilig in eines der Dörfer mussten. Im Moment hätte es ihm schon gereicht, einen Wolf auf seinem Rücken wieder zum Ausgang fliegen zu können, doch er wusste, dass das vergebliche Mühen wären, denn die Wölfe waren kaum leichter als Quirina, mit der er ja schon beim ersten Versuch abgestürzt war. So saß er einfach nur schluchzend auf dem Boden. Er faltete seine Flügel nach vorne und deckte sich mit ihnen zu. Inzwischen durfte draußen bereits die Dämmerung eingesetzt haben. In der Höhle war es angenehm warm. Die Eiseskälte schien den dicken Stein nicht durchdringen zu können. Dennoch fror Fionrir. Mit dem Schluchzen konnte er nicht aufhören, so sehr er es auch versuchte. Eine kalte Wolfsschnauze drängte sich zwischen Fios rechtem Vorderlauf durch und legte sich eng an Fio gepresst auf dessen Schoß. Es war Kanina. Finris und Kwon folgten ihr und drängten sich eng aneinander, bis es Fio warm wurde. Im Körper und auch um sein Herz.
»Wir sind jetzt das Rudel«, sagte Finris und schloss die Augen. Nach und nach schliefen die drei Wölfe ein. Die letzte Träne, die über Fios Wange lief, floss nicht mehr aus Verzweiflung, sondern aus Rührung und Glückseligkeit. Nach wenigen Stunden Schlaf auf dem harten Steinboden wurden sie von Kwons Schnüffeln wach.
Ihre Augen hatten sich ein wenig an die Finsternis gewöhnt und so konnten sie seinen Schattenriss sehen.
Er stand mit aufgestellter Rute und hoch erhobenem Kopf, starr und nur wenige Drachen lang von ihnen entfernt.
»Was riechst du?« fragte Fionrir.
Die anderen Wölfe taten es Kwon gleich.
»Es ist wieder der gleiche Geruch wie gestern. Wildtiergeruch. Nur dieses Mal stärker. Näher. Es kommt aus dieser Richtung«, sagte Finris
und wies mit seiner Schnauze zum anderen Ende der Kaverne. Auch Fio stand auf.
»Wollen wir nachschauen? Ich habe Kerzen im Rucksack.« »Wir könnten es hier schön hell machen.«
»Nein«, sagte Finris, »wenn hier unten andere Tiere sind, würde sie das verschrecken. Wir schleichen uns langsam und leise im Dunkeln an.«
Daraufhin setzte sich das Rudel gemeinsam in Bewegung.
Je weiter sie gingen, desto stärker wurde der Geruch. Bald konnte auch Fionrir ihn wahrnehmen. Er war streng und intensiv. Auch wurde es immer heller, langsam zwar, doch stetig. Die Höhle selbst verlor an Breite und Höhe, je weiter sie dem Geruch entgegengingen. Bald war der Lichtschein, der zu ihnen drang, so stark, dass er hinter ihnen Spiele mit ihren Schattenbildern vollführte. Fio schrak gehörig zusammen, als Kaninas riesiger Umriss neben ihm erschien.
Die Höhle wurde zunehmend felsiger. Die Wände wurden rauer. Auf ihrem Weg lagen Geröll, große Steine und schwere Findlinge, mancher weit größer als Fionrir. Kanina blieb abrupt stehen.
»Halt! Hört ihr das? Das sind Menschenstimmen.
Wenn man genau hinriecht, kann man sie auch zwischen dem Wild wahrnehmen. Drei verschiedene Menschen,
sagte Quon. Fio bewunderte sie für ihre feinen Sinne. Er konnte nur unwesentlich besser sehen als ein Mensch. Zwar hatte er ein gutes Gehör und eine gute Nase, mit der es bei weitem kein Mensch aufnehmen konnte, doch an die Sinnesorgane der Wölfe, besonders Quons, kam er nicht ansatzweise heran. Sie liefen noch einige Drachen lang weiter, bis auch Fio die Stimmen leise vernahm. Bald konnte er erste Wortfetzen verstehen, und als die Höhle nach rechts abknickte, hörte er alles, was sie sagten, und sehen konnte er sie nun auch. Es waren tatsächlich drei Menschen. Sie saßen um ein großes Lagerfeuer herum. Sie trugen dichte Bärte und lange Haare, die sie alle drei im Nacken zusammengebunden hatten. Um das Feuer herum war ein Lager aus Fellen aufgebaut, auf dem sie sich niedergelassen hatten.
Neben ihnen lagen Langbögen, Pfeilköcher und Messer. Einer von ihnen wetzte sie, eines nach dem anderen, ein weiterer nahm einen Hasen aus. Neben ihm lag ein Spieß, mit dem er dann wohl über dem Feuer gebraten werden sollte. Den hungrigen Wölfen lief das Wasser im Maul zusammen. Der dritte hatte gerade ein kleines Weinfass angestochen und füllte drei Becher mit der roten, schweren Flüssigkeit.
»Ich halte es nicht mehr aus«,
klagte Kanina, die von den drei Wölfen am stärksten abgemagert war.
»Ich muss mich anschleichen und etwas essen.« »Nein, warte«, sagte Fio. »Wir warten, bis sie betrunken eingeschlafen sind. Dann sind ihre Waffen auch keine Gefahr mehr für uns.«
»Wir könnten sie gegeneinander aufbringen«, schlug Finris vor und erklärte seinen Plan.
Sie würden warten, bis alle drei schliefen, dann würde sich einer von ihnen anschleichen und Dinge von einem zum anderen legen. Wenn die Menschen dann aufwachten, würden sie miteinander streiten. Dann würden sie wieder schlafen und das Spiel begänne mit dem Nächsten, bis sie sich so heillos verkracht hätten, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gingen und dadurch so abgelenkt wären, dass das Rudel sich anschleichen und sie problemlos überwältigen könnte. Wölfe sind sehr schlaue Tiere, dachte sich Fio und beobachtete die drei Männer weiter. Der Weinmann verteilte gerade die Becher an seine zwei Begleiter.
»So, Männer, auf unser Wohl und unseren guten Fang«, sagte er.
Der Wetzer prostete ihm zu und der Koch sprach von einigen Fellen, die so hochwertig seien, dass man damit sogar an den Hof gehen könne.
»Bist du von allen guten Geistern verlassen?«,
schalt der Weinmann.
»Wie willst du denn die Herkunft der Felle erklären? Wenn der König erfährt, wer in seinem geliebten Wald wildert, werden wir es nicht einmal vom Marktplatz runterschaffen. Seine Wachen würden uns sofort in Ketten legen.«
»Naja, ich dachte ja nur, dass einige Felle so hochwertig sind, dass sie zu schade wären, außer Landes geschafft zu werden.«
»Egal, morgen früh legt das Schiff an. Wir machen es wie sonst auch. Der Korsar zahlt uns einen fairen Preis und hat uns noch nie übers Ohr gehauen.«
Daraufhin setzte der Weinmann seinen Becher an und trank ihn mit einem großen Schluck leer, woraufhin er ihn gleich wieder füllte. Auch der Wetzer hielt ihm seinen leeren Becher hin und bekam ihn aufgefüllt. Plötzlich hielt der Weinmann inne und starrte auf dessen Handgelenk.
»Was hast du da?« fragte er. »Sind das Drachenköpfe an deinem Armband? Silber?« »Das geht dich nichts an, Wenzel. Ich habe die schon mal irgendwo gesehen. Wie ich schon sagte, es geht dich nichts an. Und jetzt schenk weiter ein.«
Beide schauten sich in die Augen. Keiner blinzelte.
»Für jemanden, der einfach zu einem Lagerfeuer zweier Fremder hinzukommt und um Essen und Trinken bittet, bist du ganz schön undankbar«, murrte Wenzel. »Meine Silberlinge empfandet ihr als recht willkommenes Zeichen meiner Dankbarkeit, wenn ich mich recht entsinne.«
Der Koch fuhr unbeirrt fort.
»Ich dachte ja nur, dass wir etwas mehr Geld machen könnten. Wir müssten ja nur einen der Jäger mit königlicher Jagderlaubnis schnappen und ihm eine Herkunftsbescheinigung abpressen.«
Auch er hielt seinen Becher zum Auffüllen hin. Wenzel drehte sich nicht um, sondern starrte dem Wetzer weiter in die Augen.
»Möchtest du unsere Geschäfte künftig führen, Cleven?« knurrte er mit ernstem Ton, als er ihm sein Gesicht dann doch zuwandte.
Kurze Zeit starrten auch sie einander an. Im Dunkel meinte Fio erkannt zu haben, dass Cleven die Hand langsam auf ein Messer gelegt hatte, das neben ihm auf dem Boden lag.
»Was macht mein bezahlter Wein?«
sagte der Wetzer, und Wenzel wandte ihm wieder seinen Kopf zu. Er lächelte ein kaltes Lächeln und schenkte dessen Becher voll. Langsam legte sich die Spannung wieder. Cleven nahm die Hand vom Messer, hängte den Hasen über das Feuer und Wenzel schenkte auch dessen Gefäß voll. Als er ihm den Becher reichte, schlug er ihm auf die Schulter und alle drei prosteten sich aus vollen Kehlen erleichtert lachend zu.
»Was interessiert mich dein versilberter Schmuck, solange du mit reinen Silbermünzen bezahlst?«
In der nächsten Stunde erzählten Wenzel und Klevin allerlei Witze und Geschichten aus ihrem Leben als Wilderer, und der Wetzer hörte ihnen interessiert zu. Gemeinsam aßen sie den Hasen und leerten das kleine Fass. Ihre Stimmen wurden zunehmend verwaschener. Bald legte sich der Wetzer zur Seite, fing an zu schnarchen und atmete nach jedem Schnarcher pustend wie ein Wal aus.
Wenzel nickte Klevin zu und schlich sich vorsichtig an ihn heran. Leise nahm er ein Steinchen vom Boden auf und steckte es dem Wetzer grinsend und unter Klevins schelmischem Blick zwischen die Lippen. Nach dem nächsten Schnarcher flog es in hohem Bogen durch die Höhle in Fios und der Wölfe Richtung. Die beiden Männer schauten dem rollenden Steinchen hinterher und prusteten vor Lachen hinter vorgehaltenen Händen. Plötzlich verstummten beide. Wenzel flüsterte mit Klevin, der daraufhin nickte und laut sagte, sie sollten jetzt auch schlafen, nicht, dass der Korsar sie doch übers Ohr haute, wenn sie zu müde seien. Beide legten sich zur Seite und fingen alsbald ebenfalls an zu schnarchen. Nach einigen Minuten beschloss das Rudel, nun sei es an der Zeit, ihren Plan umzusetzen.
Kanina schlich sich vorsichtig und überaus leise nach vorne.
Wölfe verabscheuten Feuer, doch ihr Hunger zwang sie, es zu ignorieren. Sie sollte Wenzels Geldbeutel, der aus dessen Jackentasche herauslugte, herausziehen und in Klevins Rucksack stecken, wie Fio ihr vorgeschlagen hatte. Kanina umrundete die Lagerstätte geduckt und versuchte dabei, ihren Abstand zum Lagerfeuer möglichst groß zu halten. Es knisterte und warf tanzende Schatten an die gegenüberliegenden Höhlenwände.
Die Schattenbilder zitterten mit den Flammen des Feuers. Ihr eigener Schatten war länglich und wurde wie eine Schlange bewegt, wenn die Flammen in eine andere Richtung züngelten.
Die Schattenbilder der drei Schlafenden erinnerten Fio an Felsbrocken oder kleine Hügel. Sie veränderten sich kaum im Spiel des Feuers. Nur eines der Schattenbilder wuchs merkwürdigerweise sehr langsam in die Höhe und begann sich ebenso wie Kaninas Schatten zu bewegen.
Er wurde sogar noch größer als Kaninas Schatten. Fio war wie hypnotisiert.
Zu spät erkannte er den Grund dafür. Wenzel hatte sich nur schlafend gestellt. Mit einem Sprung lag er auf ihr und drückte die geschwächte junge Wölfin zu Boden. Klevin war dem Wilderer zur selben Zeit zu Hilfe geeilt und wickelte ein Lederband um Kaninas Maul, sodass sie sich nicht mehr wehren konnte. Rasch knüpfte er ein Seil um ihren Hals, sie jaulte und zerrte, doch die abgemagerte Wölfin war zu geschwächt, um Wenzels festem Griff etwas entgegenzusetzen. Findris wollte seiner Tochter zu Hilfe eilen,
doch Fio hielt ihn und dessen Bruder im letzten Moment zurück, denn der Wetzer schrak im selben Moment hoch
und griff nach einer kleinen Armbrust, die gespannt und geladen hinter ihm gelegen hatte.
»Was ist hier los? Was ist los, verdammt?« schrie er.
»Ein ausgehungertes Wölfchen wollte sich unsere Hasenreste schnappen«, sagte Wenzel. »Ich habe es da hinten in der Höhle hinter einem Felsen hervorlugen sehen. Dachte ich mir doch, dass Hunger und Neugierde sie hertreiben würde. Na, meine Süße, hast du Hunger?«
Er zerrte Kanina, die panisch am Strick um ihren Hals zog, weiter nach vorne. Klevin begleitete ihn mit einer Fackel, die er am Lagerfeuer entzündet hatte.
Sie gingen 20 Drachen lang ins Dunkel der gegenüberliegenden Höhlenseite, bis sie an einigen Eisenringen ankamen, die in die Felswände eingelassen waren.
Im Hintergrund, durch das Licht der Fackel erhellt, wurden unzählige Käfige sichtbar. Käfige voller verängstigter Tiere. Nicht die vielen Felle, von denen die Wilderer sprachen, strömten den Geruch aus. Es waren lebendige Tiere, die nun, ausgelöst durch das Feuer der Fackel, panisch zu werden begannen. Sie rannten blind gegen die stabilen Gitter ihrer Käfige an und schrien wild und angsterfüllt. Wildschweine quiekten, Hirsche schnaubten und Hasen fiebten ängstlich.
»Haltet euer Maul, ihr dummen Viecher!« rief Wenzel
und schleuderte einen Stein vom Boden auf einen der Käfige. Er traf damit ein Wildschwein, das sofort zusammenbrach.
Der Lärm wurde jedoch nicht geringer. Dann band er Kanina an einem der Eisenringe fest und löste vorsichtig das Leder um ihr Maul, um nicht gebissen zu werden.
Kanina schaffte es dennoch und biss ihm ins Bein. Doch sie erwischte ihn nicht richtig. Wenzel trat ihr fest in die Seite, so dass die junge Wölfin nach Atem ringend zusammenbrach.
»Mistviech! Macht man das mit einem, der dich füttert?«
»Was willst du denn mit der? An der ist doch gar nichts dran. Schau dir doch das Fell an. Das ist total kaputt. Überall offene Stellen.«
Clevin hielt die Fackel über Canina.
»Egal, ich will nicht ihr Fell. Wenn man es schafft, einen Wolf zu zähmen, kann man den besten Jagdhund daraus machen, den man sich vorstellen kann. Die stöbern alles auf und sind stark und ausdauernd.« »Kommt endlich wieder her! Das Getobe geht mir auf die Nerven!«
rief der Wetzer laut und winkte sie zu sich.
»Wart's ab, Elga!«
Wenzel nahm die abgenagten Hasenkeulen aus seiner Manteltasche und warf sie vor Canina auf den Boden, die sich, ohne zu zögern, sofort darauf stürzte und zu fressen begann.
»So macht man sie sich zum Freund, siehst du?«
Wenzel und Clevin kamen wieder zurück zum Lagerfeuer.
»Wir sollten wohl besser eine Wache aufstellen, falls noch weitere Wölfe in der Höhle rumstreuen sollten, was?«
schlug Elga vor und bot sich sogleich zur ersten Wache an. Die Armbrust lag schussbereit auf seinem Schoß und er starrte unablässig in die Richtung, in der Fio, Finris und Kwon sich befanden. »Wie sollen wir das je schaffen?« dachte Fio, und die beiden alten Wölfe schauten voller Sorge in Richtung der gefangenen Canina.